Eine Photovoltaikanlage lohnt sich nicht mehr. Genau das höre ich ständig. Aber stimmt das wirklich? Ich zeige dir heute die 5 größten Stolperfallen, die entscheiden, ob sich deine PV-Anlage lohnt oder ob du Geld aus dem Fenster wirfst. Und damit herzlich willkommen bei Sonnefrei Haus, dem Podcast rund um Photovoltaik, Speichersysteme, Elektromobilität, Heizen mit Strom und auch dynamische Stromtarife. Heute, wie gesagt, ein sehr spannendes Thema, denn du kannst schnell leider ein paar Fehler machen, dann lohnt sich eine Photovoltaikanlage überhaupt nicht mehr. Und das möchte ich nach Möglichkeit mit dieser Folge hier vermeiden. Das Ganze gibt's auch als ausführliches Video wieder auf YouTube. Sonnefrei Haus, schau da gerne rein, wenn du es als Video sehen möchtest. Und hier jetzt als Podcast, ich find's ganz toll, dass du eingeschaltet hast und hier unten drunter wie immer in den Shownotes findest du weiterführende Links zu 0 Euro PV-Checklisten, um teure Fehler zu vermeiden. Und auch, wenn du geprüft hast mit meinen Checklisten, macht eine PV-Anlage überhaupt Sinn, dann kannst du auch hier unten drunter weiterführende Links finden, um für dich und dein Projekt faire und unverbindliche Angebote aus meinem Netzwerk anzufragen. Da sind nur Firmen drin, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite und sehr gute Erfahrungen gemacht habe, damit auf jeden Fall eine gute Qualität gewährleistet ist. Also viel Spaß in dieser Folge, los geht's. Also schauen wir uns im ersten Schritt mal an, wie es eigentlich zu den Angeboten kommt. Nach der Kontaktaufnahme kommt es entweder zu einem persönlichen Vororttermin oder zu einem Videocall. Und beide Varianten sind, finde ich, vollkommen in Ordnung. Da viele Betriebe einfach sehr viele Anfragen erhalten, weil die Menschen vergleichen möchten, wird oftmals zunächst der Online-Termin angeboten. Und das ist mit deutlich weniger Aufwand für die Firmen verbunden, was in der aktuellen Marktlage, finde ich, auch absolut verständlich ist. Und auch erstmal überhaupt keinen Nachteil für dich darstellt. Hier werden Daten zu deinem Verbrauch abgefragt und zu deinen elektrischen Verbrauchern, wie zum Beispiel ist ein Elektroauto vorhanden, eine Wärmepumpe, wie ist eigentlich das Dach, dein Schaltschrank etc. Das wird anhand von Fotos oder auch mit Hilfe von Google Maps beurteilt und die Ausrichtung analysiert. Die Daten werden dann zusammengetragen, um dir ein erstes Angebot zu erstellen. Wichtig ist hier, dass das Angebot individuell auf dich und deine Situation zugeschnitten ist und nicht ein 0815-Angebot. Das erkennst du übrigens oft daran, ob die von dir im Gespräch genannten Wünsche eigentlich berücksichtigt wurden. Möchtest du zum Beispiel einen Speicher, groß, klein, hast du das erwähnt, soll Ersatzstrom berücksichtigt werden? Eine gute Beratung, finde ich, berücksichtigt deine Wünsche und drängt dich nicht in eine bestimmte Richtung. Achtung! Aufklärung ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Also Informationen brauchst du ja schließlich, damit du dann einen Überblick über die Gesamtsituation hast, die Möglichkeiten und dann entscheiden kannst. Aber wenn du zum Beispiel nichts von Ersatzstrom hältst, dann ist es überhaupt nicht angebracht, wenn der Berater dir das andrehen möchte, weil er persönlich es für sinnvoll hält. Das Thema Ersatzstrom ist ja ohnehin sehr stark diskutiert. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, was du davon hältst. Braucht man das oder ist das total überbewertet? Ich bin ganz gespannt. Letzte Woche sagte mir übrigens ein Kunde in meiner Beratung, ich soll doch meinen Zuschauern bitte erzählen, dass sie auf keinen Fall ihre Daten auf den großen Online-Vergleichsplattformen eintragen sollen. Er habe das nämlich gemacht. Sein Telefon stand nicht mehr still und er hat die Krise gekriegt. Und ich bin dem hiermit nachgekommen. Ich habe es euch gesagt. Die finale Entscheidung, wo ihr euch ein Angebot einholt, die liegt natürlich komplett bei euch. Und ich bin keine große Online-Plattform, sondern klemme mich persönlich dahinter. Ich arbeite daher mit 4 bis 5 ausgewählten Betrieben zusammen und weiß ganz genau, wer das auch ist. Bin mit den Betrieben im engen Austausch. Wenn ihr also Angebote über meine Webseite erhalten möchtet, dann muss ich eure Kontaktdaten natürlich auch weiterleiten. Geht nicht anders. Aber ihr erhaltet dann halt eine Mail von mir, wo ganz klar drin steht, von wem ihr kontaktiert werdet und somit ist auch klar, wer da anruft und euer Telefon glüht nicht unnötig oft. Und jetzt wird's richtig spannend, denn jetzt schauen wir uns an, was bei der Erarbeitung des Angebots und den Projekten häufig schiefläuft und dann dazu führt, dass die PV-Anlage sich nicht rechnet. Und auf die krasse Masche mit dem günstigsten Strompreis Deutschland etc., da komme ich natürlich auch gleich noch zu sprechen. Kommen wir erstmal zu Stolperstein Nummer 1. Die Belegung wird nicht optimal durchdacht. Heißt also, Schattenflächen werden zum Beispiel nicht berücksichtigt. Die Anzahl der Module wird nicht optimal durchdacht. Hierzu ein Beispiel. Also auf das gesamte Dach könnten 27 Module passen mit einer Gesamtleistung von 12,5 Kilowatt Peak. Und laut theoretischer Berechnung vom Solateur würde jetzt aber 10 Kilowatt Peak für dich reichen. Da du dir selbst vielleicht unsicher bist und nicht besser weißt, nimmst du das an. Und das halte ich für nicht so sinnvoll. Denn wenige Solarmodule mehr zu installieren, wenn das Gerüst schon steht, kostet vergleichsweise wenig. Wenn dein Bedarf jedoch zukünftig, zum Beispiel durch ein Elektroauto steigt, und dann noch 6 Module zusätzlich installiert werden sollten, dann kostet das wieder deutlich mehr durch Anfahrtskosten, Gerüstkosten etc. Und das ist natürlich auch noch wieder mit bürokratischem Aufwand verbunden. Das wäre ein klarer Fall für nach Möglichkeit das ganze Dach hier ausnutzen. Muss aber von Situation zu Situation geprüft werden. Ich bin jetzt kein Fan davon, einfach zu sagen, mach das Dach komplett voll. Da als Beispiel bei uns jetzt beim neuen Haus, was wir gerade sanieren, das sind 200 Quadratmeter Dachfläche, die komplett voll zu machen, halte ich für ein bisschen übertrieben. Weil der Verbrauch aber unbedingt berücksichtigt werden sollte, empfehle ich dringend darauf zu achten, schon mit zukünftigen Verbrauchern wie Wärmepumpe, Klimageräte, E-Auto, Sauna oder ähnlichem zu rechnen und dies mit in deine Planungen einfließen zu lassen. Stolperstein 2. Lass dir nicht erzählen, dass deine Wärmepumpe ja so viel Strom braucht und du deshalb eine riesige PV-Anlage benötigst. Denn dann tappst du direkt in die, ich nenne es mal, Winterfalle. Denn im Winter liefert dir deine PV-Anlage nur begrenzt viel Strom. Wenn du elektrisch fährst, wird es kaum möglich, genug Strom für E-Auto und Wärmepumpe bereitzustellen mit der PV-Anlage. Und hier ist es also super wichtig, dass für deine Situation unter anderem geschaut wird, bist du in einem Altbau oder Neubau? Dementsprechend hast du ganz unterschiedlichen Verbrauch bei der Wärmepumpe und dementsprechend sollte auch anders geplant werden. Ich weiß da ja ganz gut, wovon ich rede, denn wir leben hier in einem Altbau mit Wärmepumpe und in Wintermonaten kommen da gerne mal 900 Kilowattstunden pro Monat zusammen. Jetzt kommt ein Punkt, den locker 90% unterbewerten oder komplett übersehen. Stolperstein Nummer 3, die Speichergröße. Die Speichergröße ist enorm wichtig für die Wirtschaftlichkeit deiner PV-Anlage. Achtung, wenn du möglichst autark sein möchtest, möglichst wenig Netzbezug haben möchtest und auch bei Stromausfall abgesichert sein möchtest, ja, dann benötigst du einen relativ großen Speicher, ohne Frage, dann ist die Wirtschaftlichkeit aber vielleicht auch an zweiter Stelle. Wenn es dir aber rein um die Wirtschaftlichkeit deiner PV-Anlage geht, dann sollte der Speicher so geplant werden, dass du mit deinem eingesetzten Geld einen optimalen Nutzen aus dem Speicher ziehst. Und dafür muss dieser meist gar nicht so riesengroß sein. Emotionen wie ich möchte meinen eigenen Solarstrom über Nacht nutzen, gehören an dieser Stelle allerdings dann auch komplett ausgeklammert, denn bei der wirtschaftlichen Betrachtung geht es eher darum, ein Optimum zwischen Eigenverbrauch und gelegentlichem Netzbezug herzustellen. Im Zweifel empfehle ich hier aber mit einem kleineren Speicher anzufangen und gegebenenfalls dann später zu erweitern, wenn dann wirklich klar ist, mehr Speicher würde für unsere Situation auch wirklich Sinn machen. Und dabei geht es wieder nicht um eine Emotion von wegen, naja Mist, schade, eine Kilowattstunde hätte gefehlt, dann wären wir über die Nacht gekommen. Denn wenn dich eine Kilowattstunde 300 Euro kostet, die Module sind meistens in 5 Kilowattstunden Schritten oder vielleicht auch 7 Kilowattstunden, kommt auf das System an, werden die angeboten, dann zahlst du oft schnell tausende Euro und das ist wenig sinnvoll. Kommen wir jetzt zu einem richtigen Hammer und daher nenne ich es auch Stolperstein Nummer 4, die Psychotricks. Einige große Solaranbieter nutzen psychologische Tricks, um dich zu binden und um dich zum Kauf zu bringen. So wird dir erzählt, dass es genau jetzt eine super Förderung für PV-Anlagen gibt. Dahinter verbirgt sich dann die wegfallende Mehrwertsteuer, die zahlst du aber sowieso gerade nicht auf PV-Anlagen und Zubehör. Das wird dir aber dann so dargestellt, als wäre das jetzt ganz besonders. Außerdem wird gerne mit besonderen Einspeisevergütungen gelockt, welche aber dann zeitlich meistens begrenzt sind. Lies dir das also genau durch. Durch das Einspeisen von dem Strom, den du selbst nicht nutzt, erhältst du aber ohnehin auch eine Einspeisevergütung. Diese ist dir Stand heute für 20 Jahre sicher, unabhängig von irgendeinem Anbieter. Und es wird gerade darüber diskutiert, ob die Einspeisevergütung abgeschafft wird. Bis das aber überhaupt erstmal entschieden ist, werden allerdings wirklich noch einige Wochen vergehen. Du erhältst bei einer Anlage bis 10 Kilowatt Peak 7,8 Cent pro Kilowattstunde. Wenn es um den günstigsten Strompreis geht, dann wird ebenfalls häufig irreführend berichtet. Mein Tipp, schau dir ganz genau an, was dir da angeboten wird. Fakt ist, auch ohne jede Form von KI und ohne Börsenstrompreis kannst du mit einer PV-Anlage deinen Netzbezug super stark reduzieren und darin liegt für dich auch der größte Mehrwert und der Gewinn für dich. Zu meiner persönlichen Erfahrung mit dynamischen Strompreisen, mit einem großen Speicher und intelligentem Energiemanagement, da mache ich Ende September auf jeden Fall nochmal ein Video
und natürlich auch eine Podcast-Folge. Also wenn du diese Folge nicht verpassen möchtest, folg mir hier gerne und du wirst benachrichtigt, wenn ich neue Folgen hochlade.
Was übrigens gerne auch genommen wird, um dich zu einer schnellen Unterschrift zu drängen, ist der Faktor Verknappung. Dieses Angebot gilt nur noch 24 Stunden. Wenn du dich jetzt entscheidest, dann bekommst du einen Rabatt von 500 Euro. Wenn du und so weiter. Lass dich nicht unter Druck setzen. Ein gutes Angebot ist gut, weil es deine Bedürfnisse berücksichtigt und weil gute Arbeit gemacht wird. Nicht, weil du vermeintlich 500 Euro sparst, die vorher irgendwo sowieso schon eingepreist waren. Und wenn du jetzt voreilig, nämlich wegen 500 Euro unterschreibst, zahlst du, wenn du Pech hast, am Ende deutlich mehr drauf. Nutz daher gerne meine Checklisten. Prüf damit, ob dein Angebot preislich fair ist. Ich habe eine Checkliste für die einzelnen Komponenten erstellt, welche Kosten da auf dich zukommen. Guck, ob die Zahlungsbedingungen stimmen und ob die PV-Anlage für dich und deinen Verbrauch überhaupt sinnvoll wäre. Und dann entscheide ganz in Ruhe und ohne dich unter Druck setzen zu lassen. Alle Checklisten und auch die Möglichkeit, über mein Netzwerk faire Angebote anzufragen, findest du hier unten drunter natürlich verlinkt. Weil wir es von der Wirtschaftlichkeit hatten, Stolperstein Nummer 5 ist, wurde eigentlich eine Wirtschaftlichkeitsberechnung aufgestellt? Wann soll sich deine Anlage denn eigentlich amortisieren und mit welchen Zahlen wurde da gerechnet? Es werden nämlich sehr gerne hohe Strompreise angenommen. Damit rechnet sich dann jede Anlage super schnell. Und mein Ansatz ist, dass die Anlage sich unter den jetzigen Annahmen rechnen muss, nicht unter hypothetischen Annahmen irgendwo in der Zukunft. Mein Fazit ist daher ganz klar, die Aussage, eine Photovoltaikanlage macht keinen Sinn, trifft meiner Meinung nach nur dann zu, wenn du blind unterschreibst, ohne selbst zu wissen, was du tust und wenn du auf die oben genannten Werbeversprechen zu vorschnell eingehst und unter Umständen auch hereinfällst. Achte da also drauf, dass du da keine groben Schnitzer dir erlaubst. Ansonsten ist es nach wie vor mit einer PV-Anlage wirklich eine lohnenswerte Investition, die Spaß machen kann.
Ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Folge mitnehmen und nutze gerne meine 0-Euro-PV-Checklisten. Alles hier unten drunter verlinkt, genauso wie die Möglichkeit, über mein Netzwerk faire, unverbindliche Angebote anzufragen. Und ich freue mich tierisch, wenn du hier eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Das erhöht die Reichweite. Ich kann noch mehr Menschen davor bewahren, teure, unnötige Fehler zu machen. Das ist mein Ziel. Und worüber ich mich auch sehr freue, ist der Kontakt mit dir. Schreib mir also gerne in die Kommentare. In der nächsten Folge geht es übrigens um den Heizstab, den nehme ich mal unter die Lupe. Lohnt sich das Ding eigentlich? Was macht man damit? Wie funktioniert der? Und ist das wirtschaftlich sinnvoll? Oder schmeißt man das eher das Geld aus dem Fenster? Bis bald, sonnige Grüße, dein Nils.